Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Heute hier im Podcast zu Gast ein alter Bekannter, und zwar habe ich jetzt zum dritten Mal Stefan Fürnrohr eingeladen. Den kennt ihr vielleicht noch aus älteren Episoden aus dem Jahre 2018 und 2019. Er ist seines Zeichens vor allen Dingen großer Grönlandliebhaber. Er hat letztes Jahr sein wundervolles Buch Vom Wesen des Eises veröffentlicht, wo er dem Eis Grönlands ein Denkmal setzt. Und eben um genau dieses Buch soll es heute gehen. Ein bisschen was zu der Hintergrundgeschichte, der Entstehungsgeschichte und natürlich auch dazu, wie man sich eigentlich diesem Sujet Eis auch annähert. Mit Drohne, mit dem Boot, aber auch zu Fuß. Und natürlich gab es auch einige interessante Geschichten, die genau mit diesen Bildern eben zusammenhängen. Stefans fotografischen Werdegang werdet ihr hier in dieser Stelle aber nicht bekommen. Dafür müsst ihr mal die älteren Episoden 25 und 38 des Podcasts hören. Denn dort habe ich mit Stefan darüber gesprochen, wie er zum Beispiel zur Fotografie gekommen ist. Oder später zusammen mit Sandra Batocha auch darüber, wie er Vorsitzender der GDT wurde und was die GDT eigentlich so macht. Da könnt ihr auf jeden Fall dann gerne auch mal reinhören. In den Shownotes findet ihr außerdem die Links zu allen Fotografen und Fotografinnen, die hier im Podcast genannt werden, sowie die Bilder, über die wir gesprochen haben. Alle weiteren Werke von Stefan findet ihr auf seiner Seite timeforinspiration.de, die Wörter jeweils mit Bindestrich getrennt, und auch den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und thematisch natürlich einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Falls ihr auch Lust habt, mal nach Grönland zu reisen, ich werde dieses Jahr im August das erste Mal mit Reiseteilnehmern nach Grönland reisen. Falls ihr also noch einen freien Platz ergattern wollt, dann schaut gerne mal auf meiner Homepage www.nicolasalexanderotto.net in der Sektion Fotoreisen vorbei. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der Podcast-Folge 107 des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Stefan Fürnrohr. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts zum erneuten Male mit Stefan Fürnrohr. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dich wieder dazu bereit erklärt hast, hier in den Podcast zu folgen. Erstmal herzlich willkommen. Danke dir.
Ja, grüß dich, Alex. Freut mich auch sehr, wieder hier zu sein.
Wir beide haben uns ja schon einige Male seitdem getroffen, seitdem du das letzte Mal im Podcast warst. Das war Folge 38, das war, glaube ich, im Juli 2019, und davor warst du noch zu Gast in der Episode 25. Das war dann schon 2018 im November, ist also schon einiges her, aber in der Zwischenzeit ist eine Menge passiert. Wir haben jetzt nicht die Zeit, und auch ich, ehrlich gesagt, würde ich dann den Leuten vielleicht nahelegen, dass sie sich einfach die älteren Episoden mal anhören, hier über deine fotografische Geschichte so ein bisschen zu sprechen, denn du hast in der Zeit zum Beispiel ein neues Buch rausgebracht. Wir haben über alle möglichen Sachen auch auf dem Festival in Lünen mal ein bisschen gequatscht, und deswegen möchte ich eigentlich mit direkt dem Thema einsteigen. Du hast, das ist so ein bisschen der Aufhänger der Folge auch, ein fantastisches Buch rausgebracht, und zwar ein Buch über das grönländische Eis, und das heißt dann auch Vom Wesen des Eises, auf der Suche nach dem Herz der Arktis. Und wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen auch, wie du nach Grönland so ein bisschen gekommen bist, aber vielleicht magst du hier an der Stelle vielleicht dann nochmal genau dort einsteigen, was dich an Grönland fasziniert und wie es dann eigentlich zu dieser faszinierenden Buchidee auch gekommen ist.
Die Faszination für Grönland, ich glaube, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, aber es ist ja so eine Geschichte, dass ich auf der Suche nach Eis nach Grönland gekommen bin, weil mir irgendjemand erzählt hat, dort gibt es mehr Eis und größere Eisberge als in Spitzbergen. Und dann ist mit mir was passiert, als ich das erste Mal in Kangerlussuaq im Westen Grönlands aus dem Flugzeug gestiegen bin, wusste ich sofort, hier komme ich immer wieder her. Das war ein Gefühl, das war sofort ganz stark vorhanden. Und es hat sich wirklich über die Jahre, über die einigen Jahre, die ich mittlerweile nach Grönland zum Fotografieren gehe, als wahr herausgestellt. Ich habe dort viele Freundschaften geknüpft, Leute, mit denen ich vor Ort mich treffe zum Fotografieren gehen, um Exkursionen, Expeditionen zu machen. Also es war ein Gefühl, das mich nicht betrogen hat, sondern letztendlich meinen fotografischen Weg in den nächsten, in den darauffolgenden Jahren schon vorweg genommen hat. Also eine ganz tiefe Form der Inspiration und der Verbindung zur Natur. Und wenn ich mir die Frage stelle, woher das kommt, ist eigentlich so diese erste Erklärung, die mir einfällt dazu, dass vermutlich dieser Flug über das Inlandeis, über das Grönländische, über diese unendliche weiße Eisfläche und die am Rand der Eisfläche befindlichen Naturräume, die ja völlig menschenleer sind, bis auf die kleinen Siedlungen, die sich dann zwischendrin mal irgendwie finden, kaum mit dem Auge wahrnehmbar aus dem Flugzeug, dass mich das so ergriffen hat, diese Wildnis, diese Natur, und mich dann einfach künstlerisch an sich gebunden hat.
Das ist ja natürlich jetzt auch ein Motiv oder eine Motivwelt vielmehr, die auch gar nicht mal so einfach irgendwie zu fotografieren ist. Wir haben letztes Mal so ein bisschen darüber gesprochen, was du auch glaubst, ein gutes Bild ist. Und dann habe ich mich im Kontext des Buches, als ich da so durchgeblättert habe oder so, mir dann auch überlegt, okay, das, was du letztes Mal so schön als gutes Bild betitelt hast, war ein Bild, das seinen Zweck erfüllt. Im ersten Maße. Das heißt also, man muss erstmal ein Bild, wenn man es dann macht, sozusagen mit einem Zweck versehen. Wenn du also fotografierst und dich jetzt dieser Bildwelt, die du vielleicht auch gerne nochmal ein bisschen beschreiben kannst, in Grönland, versuchst festzuhalten, was ist, geht dir dann durch den Kopf? Also sozusagen diese unterschiedlichen Formen des Eises, die du jetzt in diesem Buch natürlich dann auch hast festhalten wollen, einzufangen, ist ja jetzt nicht unbedingt einfach. Wie hast du dir dann sozusagen den Zweck der Bilder jeweils immer erarbeitet?
Also das konkrete Bildermachen passiert bei mir auf einer völlig emotionalen und sehr unbewussten Ebene. Klar, man hat natürlich seinen Werkzeugkasten an technischen Kenntnissen und an Wissen über Bildgestaltung und Bildaufbau und Licht und Wirkung. Aber letzten Endes passiert das Ganze einfach nur auf einer ganz emotionalen Ebene. Man sieht, man bewegt sich in der Landschaft, versucht die Landschaft und die Natur auf sich wirken zu lassen. Und wenn es klappt, dann gerät man in Resonanz mit der ganzen Welt um sich herum und schafft es dann auch, das Ganze im Idealfall in Bilder zu gießen oder in Bilder zu fassen, mit denen man dem Betrachter vermitteln kann, was man bei der Aufnahme empfunden hat. Und das ist halt einfach im Wesentlichen in Grönland dieser ganz, ganz große Sense of Wonder für die unendliche Natur, für die bizarren Eisgebilde. Also für mich ist eins der beherrschenden Gefühle in Grönland, wenn ich mich dort bewege, in der Natur, auf dem Eis, ein Spaziergänger auf einem fremden Planeten zu sein. Also ich fühle mich da vollkommen entrückt zurück in die Zivilisation zu kommen, ist dann wirklich, hat wirklich was von einer Landung, von einer interplanetaren Reise, vom Eisplaneten oder was auch immer. Also das regt die Fantasie bei mir ganz stark an und sitzt dann auch ganz tief auf einer emotionalen Ebene in mir und macht mich ganz ergriffen in den Landschaften, ja.
Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist so ein bisschen, ich war zwar noch nicht in Grönland, für mich ist ja dieses Jahr dann das erste Mal, dass ich da dann hinreisen darf, aber sozusagen die Suche nach etwas, was man im Alltag natürlich auch überhaupt nicht selbst erleben kann, einfach weil die Landschaft so anders ist als das, was wir bei uns in Mitteleuropa eben haben. Ich meine, die Gletscher ziehen sich hier immer weiter zurück, wenn man selbst in die Alpen geht oder so, dann hat man nie ein Eisgebilde, selbst im Winter, was sich bis zum Horizont irgendwie erstreckt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Immersion in der Landschaft natürlich was emotional sehr Starkes auslöst. Und das dann eben in Bilder zu übersetzen, stelle ich mir relativ schwierig vor. Das hast du, finde ich, sehr, sehr gekonnt natürlich gemacht. Ich meine, wem sage ich, dass du fotografierst, glaube ich, dreimal, viermal so lange wie ich und hast da natürlich auch wesentlich mehr Expertise. Aber dieses Gefühl, finde ich, überträgt sich wirklich gut. Was ich jetzt in dem Kontext besonders interessant fand, ist eigentlich, dass du natürlich unterschiedlichste Sujets bedienst. Das heißt, du hast es ja gerade auch gesagt, bizarre Eisformen, teilweise ne, so Gletscher, Seen beispielsweise oder Gletscherflüsse und natürlich auch die Eisberge, die dann im Wasser schwimmen. Und du hast ganz am Anfang des Buches mal irgendwo eine Passage, ich glaube, es ist Seite 17 oder so, hast du damit beschrieben, dass es eine Art überwältigende Monotonie gibt, wo sich dann auch die indigene Bevölkerung vielleicht ne, zu so Halluzinationen oder sowas hinreißen lässt. Gerade wenn du im Inlandeis dann eben bist, wo halt die reine Landschaft nur aus Eis besteht, so weit, wie sich dann eben das Auge den Horizont nähern kann. Und das ist ja so eine Sache, da hast du dich ja beispielsweise für dieses Sujet dafür entschieden, das aus dem Flugzeug zu fotografieren. Und bei anderen hast du dich dann dazu entschieden, es vielleicht von dem Boot aus oder eben auch zu Fuß zu fotografieren. Hat das dann auch schon eine Rolle gespielt, dass du dich vorher sehr damit auseinandersetzen musst, welche dieser unterschiedlichen Szenen sozusagen, wenn man sich vom Inlandeis dann irgendwann der Küste nähert, auch wie fotografiert wird?
Das spielt ja immer eine ganz große Rolle, aus welcher Perspektive, also jetzt nicht aus einer argumentativen Perspektive, sondern wirklich aus der fotografischen Perspektive, man was betrachtet. Und für manche Motive sind natürlich bestimmte Blickwinkel besser und schlechter geeignet. Und das, was du gerade angesprochen hast, das kenne ich selber auch nur vom Hörensagen von Leuten, die das Inlandeis überquert haben. Das grönländische Inlandeis wird, je weiter man vom Rand wegkommt, immer monotoner, immer flacher, immer eintöniger. Und wenn man dann so drüber wandert und die Tage jeden Tag gleich ablaufen, die Sonne immer ihren gleichen Kreis zieht und man sich in dieser, sag ich mal, Isotropen-Ebene bewegt, dann kann es passieren, dass man da Halluzinationen bekommt. Und das ist ja das, was ich, wie ich die traditionellen grönländischen Erzählungen interpretiert habe, dass auf dem Inlandeis Monster und Dämonen und böse Geister wohnen und es keinen Grund gibt, deswegen dorthin zu gehen. Und also das ist quasi so tendenziell wie so eine Reizarmutsfolter quasi. Man hat keine Landmarks, keine Berge, keine Täler, sondern man geht immer nur über diese Ebene. Aber es gibt auch auf dieser Ebene fantastische Motive, die eben nicht sonderlich eintönig sind, sondern ganz, ganz faszinierend. Zum Beispiel diese blau in blau erscheinenden Schmelzwasserseen, die sich im Sommer auf dem Inlandeis bilden. Und die kann man natürlich nur aus dem Flugzeug wirklich vernünftig erschließen. Da hilft da keine Drohne in der Regel, weil um zu so einem See zu kommen, muss man sehr, sehr lange wandern übers Eis, also eine eigene Expedition ausrüsten. Und dann ist man auch nur an einem See und man möchte ja vielleicht mehrere ins Bild nehmen. Deswegen ist dann an der Stelle der Flug übers Eis das Mittel der Wahl, das Sujet zu erschließen.
Aber dir ist seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, nicht nochmal passiert, dass zum Beispiel einfach mal der Motor ausgefallen ist. Das war eine meiner Lieblingsgeschichten, die du mir das letzte Mal erzählt hattest, wo dann aufgrund der Tatsache, dass ihr immer Rechtskurven geflogen seid, irgendwann der ganze Treibstoff quasi in den einen Flügel rüber ist und dann immer der eine Motor ausgefallen ist. Und dann sagte die Pilotin dann okay, da müssen wir auch mal eine Linkskurve fliegen. Sind dir denn solche Sachen dann auch wieder passiert, während der neuen Flüge, die du dann vielleicht seitdem auch gemacht hast? Ich meine, du hast ja auch Bilder jetzt nicht nur von 2018 oder davor, sondern du hast dann natürlich auch viel neue Arbeiten mit eingebunden. Da gab es doch dann bestimmt auch wieder so lustige Geschichten, die da vielleicht während der Flüge passiert sein können, oder?
Also während der Flüge ist mir in der Tat diese Sache nicht mehr passiert, weil ich dann später erfahren habe, dass auf meinen Zwischenfall hin mit den abgesoffenen Motoren Regeln oder die Hinweise für die Piloten geändert wurden. Also sowohl in der Ausbildung, wo jetzt irgendwie gesondert darauf hingewiesen wird, was man bei Fotografinnen und Fotografen, die immer nur im Kreis fliegen wollen, volltankt, damit der Sprit nicht so sehr auf eine Seite fließen kann, wenn diese Schieflage länger dauert, als auch sowohl bei der Ausbildung als auch im Doing dann selber bei den Flügen. Wird es jetzt berücksichtigt, insofern ist es zum Glück nicht nochmal passiert. Aber es war ganz lustig, okay. Als ich dann irgendwie, keine Ahnung, wann war das, ich glaube 2021 war das, als ich das erfahren habe, als ich irgendwie eine Inhaberin von der kleinen Airline kennengelernt habe, die da so Rundflüge anbietet und ich erzählt habe von meinem Erlebnis 2018 und dann haben sie gemeint, ach du bist ja, ist ja super, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ja, weißt du denn, was das hier alles ausgelöst hat?
Hast du quasi dafür gesorgt, dass sich da alles verändert hat in den Regeln? Das finde ich ist auch schon wieder eine lustige Anekdote.
Aber ich habe in der Tat in der Zwischenzeit mir auch eine ganz neue Motivwelt erschlossen, die mich ungefähr ähnlich lange schon im Vorfeld beschäftigt hat, wie dieses Thema dieser blauen Schmelzwasserseen. Und zwar, ich hatte sehr viele Jahre schon im Kopf, dass ich unbedingt mal Eisberge fotografieren möchte, die im Winter in der Meereseisdecke festgefroren sind. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass das natürlich dann vom Motiv her schon mal eine ganz andere Möglichkeiten erschließt, visuell, vom Umfeld her, als auch von dem, dass man ja dann nicht auf ein Boot angewiesen ist, sondern einfach sich diese Motive auf dem zugefrorenen Meer erwandern kann. Was natürlich auch wieder die ganzen Abläufe verändert. Und die ganze Herangehensweise. Und das Das hatte ich eigentlich 2014 schon mal vor und bin dann auf gut Glück im Winter nach Ilulissat geflogen mit dem Hintergedanken, ja, ich fliege da einfach hin, es ist Winter, da ist mit Sicherheit das Meer zugefroren, das ist ja Grönland, das ist ja die Arktis. Und als ich ankam, sah ich, dass die ganze Ditko-Bucht komplett offenes Wasser war, mit ein paar Eisbergen übertrieben, aber ansonsten war das Bild eigentlich im Wesentlichen wie im Sommer.
Oh.
Und dann habe ich dort erfahren, dass das also schon 18 Jahre lang nicht mehr so richtig zufriert. Der Grund ist natürlich klar, das sind die veränderten Klimabedingungen, der Klimawandel.
Ja.
Und dass man für dieses Motiv, wenn man das erschließen will, weiter in den Norden muss. Und da wurde es dann kompliziert, weil das es hat sich dann herausgestellt, dass es in dem Ort Umanak, der vielleicht so 500 Kilometer oder 400 Kilometer weiter nördlich ist, ganz gut funktionieren kann. Und zwar gibt es da so ein Zeitfenster im April, wo das Meer regelmäßig zufriert. Und aber es ist natürlich auch nie vorhersehbar. Das heißt, man muss relativ flexibel sein mit der Planung. Und es hat dann echt jahrelang aus diversen Gründen, Projekte, familiär oder was auch immer, nie geklappt, dass ich dieses Zeitfenster erwischt habe. Und das hat dann aber 2022 das erste Mal geklappt. Und das habe ich dann mittlerweile jetzt insgesamt dreimal gemacht. Es ist dann vor Ort auch immer noch ziemlich kompliziert, weil Umanak, ich weiß nicht, das habe ich ja bestimmt schon mal erzählt, das ist ein Ort, den erreicht man nur mit, der letzte Flugabschnitt ist ein Linienhelikopterflug, mit dem man auf diese Insel kommt. Und Helikopterflüge im Winter bei tiefen Minustemperaturen sind ja oft da immer Gegenstand von Verschiebungen, Komplikationen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Helikopterwartung und so weiter. Das heißt, bis man dann wirklich dort ist, weiß man es gar nicht, ob man auf der Reise jetzt schafft, bis nach Umanak zu kommen im Winter. Aber es hat dann jedes Mal geklappt, eigentlich immer mit Verspätung. Bin dann einmal wieder mit Verspätung weg. Das heißt, die Zeit vor Ort war dann letzten Endes gleich. Und diese Idee hat dann da wirklich funktioniert. Also ich habe dann drei Reisen unternommen, wo ich wirklich um Umanak aufs Eis gehen konnte und direkt von der Insel weg aufs zugefrorene Meer und dann da tagelang mit der Kamera unterwegs war, am Abend immer wieder zurück zu meiner Unterkunft auf der Insel Umanak und am nächsten Tag dann wieder raus.
Bist du dann mit einem Schlitten unterwegs gewesen oder bist du dann wirklich einfach nur rausgelaufen? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass wenn man einen größeren Bewegungsradius haben möchte oder so, man dann vielleicht auch mit dem Hundeschlitten unterwegs ist. Ich habe das mal so gesehen.
Genau, ich war mit dem Hundeschlitten unterwegs. Ich war mit dem Motorschlitten unterwegs und ich war aber überwiegend zu Fuß unterwegs, weil ich hatte eigentlich jedes Mal Glück, dass mehr oder weniger große Gruppen von Eisbergen in der Entfernung von der Insel festgefroren waren, die man schön zu Fuß erreichen konnte. Also wo man vielleicht mal so 2 Stunden gehen musste und dann war man in einer Gruppe von Eisbergen, die man dann natürlich Mutterseelen allein dann, aber schön in Ruhe mit der Kamera erschließen konnte. Man soll natürlich im
Dann habe ich aber noch mal eine Frage dazwischen eben kurz. Und zwar, ich hatte in der letzten Folge auch schon mal den Lukas Watschinger gefragt, der war in Alaska unterwegs, wie das da eigentlich mit Grizzlies oder so ist. Jetzt ist ja im Winter halt so, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass man in Unamak dann auch vielleicht mal auf Eisbären trifft. Warst du dann auch immer mit einem Guide unterwegs, der wirklich eine Schusswaffe dabei hatte? Ich kenne das ja nur so ein bisschen aus Svalbard, als ich da in Spitzbergen war, dass man da nicht so ohne weiteres rumlaufen kann. Wie war denn das bei dir? War das eine Problematik, die du dann auch hast einplanen müssen oder war das nicht so relevant? Jetzt bei den
Trips. Ist in Westgrönland eigentlich irrelevant. Also in Westgrönland trifft man nur extrem selten auf Eisberge, wenn die durch irgendeinen Zufall dorthin geraten, vielleicht mal ums Kap im Süden auf eine Eisscholle rumdriften oder irgendwie mal übers Inlandeis sich verirren. Aber grundsätzlich hat man in Westgrönland überhaupt kein Problem mit Eisbären.
Sprich, du warst dann einfach ganz normal solo unterwegs und das war jetzt auch kein großes Problem, sich da frei zu bewegen. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wie gesagt, ich kenne mich mit der Problematik nicht so aus. Ich weiß nur, für unseren Ostgrönland-Trip, der jetzt zwar im Sommer ist oder so, wurde uns auch schon angeraten, jemanden dabei zu haben, der halt wirklich eine Schusswaffenlizenz hat oder so und im Zweifelsfall dann halt handeln kann, sollte es irgendwie nötig sein, dass es die wohl im Osten mehr gibt. Aber ich wusste bis jetzt nicht, dass es die im Westen gar nicht gibt. Das macht es natürlich wesentlich einfacher, dann sich auch dort rumzutreiben.
Das macht natürlich wirklich vieles sehr, sehr viel einfacher. Das habe ich an Spitzbergen selber auch als eher unangenehm empfunden. Natürlich ist der Eisbär an sich ein sehr schönes Motiv, wenn man es jetzt darauf anlegt. Aber er macht natürlich die ganze Fortbewegung an Land und alles drumherum sehr viel komplizierter, weil man die entsprechende Ausrüstung und eine Ausbildung teilweise haben muss, um sich im Zweifelsfall gegen zu verteidigen. Außerdem hätte ich ja überhaupt keine Lust darauf, irgendwie auf einen Eisbären zu schießen, weil ich jetzt irgendwie mit dem in Konflikt komme, weil ich hier fotografieren will. Da ist es mir schon lieber, man kann sich einfach frei bewegen und muss auf so eine Bedrohung keine Rücksicht nehmen. Ja.
Werbung. Wie im Intro schon einmal kurz angeklungen, möchte ich euch alle ganz herzlich einladen, meinen Kollegen Florian Warnecke und mich im August nach Ostgrönland zu begleiten. Falls ihr also wirklich denkt, boah, das inspiriert mich alles, was ich hier gerade höre und ihr möchtet vielleicht auch mal die wilde Wildnis Ostgrönlands kennenlernen, dann schaut gerne auf meiner Seite www.nikolasalexanderotto.net vorbei und sichert euch einen der letzten beiden Plätze auf dieser wundervollen Reise. Für alle anderen, denen vielleicht andere Regionen eher zu Gesicht stehen. Ihr könnt ja mal schauen, was da noch so für euch dabei ist. Zum Beispiel gibt es noch freie Plätze auf der Lofotenreise. Der Tansania-Reise ist jetzt wieder ein Platz frei geworden. Das wäre dann im November. Und auch in der Sächsischen Schweiz habe ich noch zwei Plätze frei. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil des Podcasts und wir hören uns dann später nochmal. Viel Spaß! Dann wäre noch eine Anschlussfrage direkt an deine Trips in Unamak eben raus aufs Eis. Wie lange du dann dort wirklich auch, sagen wir mal, in Stunden oder in Bildern fotografiert hast? Weil du hast ja gesagt, du bist dreimal dorthin geflogen und hast dort fotografiert und dann immer im Prinzip ja ein ähnliches Bildsujet, also wirklich eingefrorene Eisberge im Fjord. Wann hast du dann sozusagen für dich dann vielleicht auch nach der zweiten oder eben nach der dritten Reise dann den Beschluss gefasst, okay, jetzt habe ich vielleicht auch genug Material. Hattest du das Buch damals schon im Hintergrund oder ging es dir dann auch eher um das Erlebnis? Weil ich weiß, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass du auch eher ein erlebnisorientierter Fotograf bist. Was hat dich dann dazu bewegt, zu sagen, okay, ich muss dreimal dahin oder vielleicht dann auch eben kein viertes Mal?
Also die Buchidee ist schon deutlich älter. Die ersten Entwürfe vom Buch gab es schon vor der ersten Tour auf das zugefrorene Meer. Es war für mich keine Notwendigkeit, dass diese Bilder in dem Buch drin sein müssen. Das war ja praktisch zu dem Zeitpunkt für mich auch völlig spekulativ, ob das überhaupt motivlich irgendwas Rentables ist. Ich habe zwar schon Bilder von festgefrorenen Eisbergen gesehen, in irgendwelchen Reportagen oder was auch immer, aber mir war natürlich, bevor ich es jetzt selber erschlossen habe, gar nicht klar, ob das überhaupt, ich sage es mal, künstlerisch irgendwas hergibt oder rein dokumentarisch vielleicht irgendwie nur interessant ist. Und das war für mich einfach eine totale Blackbox, wie so oft, auf gut Glück, mal schauen, ob das was hergibt. Und am Ende war es dann so. Aber letzten Endes wäre das Buch, wenn ich früher einen Verlag gefunden hätte, wahrscheinlich schon früher erschienen und dann ohne diese zusätzliche Motivwelt. Und jetzt ist es eben so gekommen. Und ich bin ganz, ganz froh, dass das alles noch mit drin ist. Aber es war für mich eben keine Sache, wo ich gewusst habe, oder im Vorfeld mir gedacht habe, das muss jetzt noch mit rein.
Ja, ich muss aber sagen, dass gerade die Bilder oder einige dieser Bilder eben auch mir besonders gut gefallen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Arctic Nightfall denke, das ist eine Drohnenaufnahme, wo man halt richtig schön sieht, wie das letzte Abendlicht eben die eingefrorenen Eisberge erleuchtet. Oder wenn man jetzt Seite zurückblättert, auf Seite 173 so ein Buch, ein Bild, das heißt Irresistible, mit so einem Bogen, der auch eingefroren ist. Ich finde, dass diese Bilder, vielleicht weil sie auch natürlich von dem Typus her, auch dem, was ich vielleicht selber fotografieren würde, also jetzt Irresistible ist so eine Panoramaaufnahme direkt mit viel Vordergrund zum Beispiel, mir dann natürlich persönlich deswegen ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, dass gerade die Erfahrung, die das transportiert, es für mich auch sehr mittelbar macht, wie unglaublich imposant das wohl sein muss, wenn man so einen Eisbogen hat, der gefühlt jetzt auf dem Bild, man hat nicht so wirklich einen Maßstab, aber vielleicht 10, 20 Meter hoch sein könnte und da dann prinzipiell auch durchlaufen kann. Also die Bilder gefallen mir persönlich sehr gut und lassen für mich zumindest einen sehr guten Rückschluss darauf zu, wie das auch gewesen sein muss, wie sich das vielleicht für dich auch angefühlt hat. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du mit den Bildern eben erfolgreich kommunizieren möchtest. Also das hat, finde ich, sehr gut funktioniert bei den Bildern. Also das war was, wo ich auch dachte, ey, das musst du eigentlich auch mal machen.
Du kannst das halt nicht planen, das ist das Problem. Weil diesen Eisbogen, den habe ich jetzt bei meiner dritten Reise, es war 2024, im April 2024, meiner dritten Reise, die ich aufs Eis gemacht habe, aufs zugefrorene Meer. Und das war natürlich einfach erstmal pures Glück, dass der da war. Es ist ja eh immer ein großes Glück, wenn man so einen Eisbogen fotografiert. Sieht man ja immer wieder bei Eisbergen. passiert ja immer wieder, dass sich sowas bildet. Und das ist natürlich motivmäßig immer der totale Knaller, aber sowas dann festgefroren im Meer zu haben. Und mich hat eben Paluk, mein Freund aus Umanak, hat mich schon im Vorfeld informiert mit dem Bild, hey, da ist was, habe ich im Schirm Paluk, nicht klar. Da müssen wir hin, nicht nur einmal, und dann sind wir wirklich zweimal hingefahren, einmal bei Tageslicht und einmal in der Nacht oder beziehungsweise am Abend, dass man so die schönen nicht nur des Sonnenuntergangs noch mitnehmen können. Und da war natürlich, also der Tag war natürlich völlig crazy, auch vom Erlebniswert her. Wir sind da hingefahren, da musste man Motorschlitten nehmen, weil es für einen Hundeschlitten wäre ein bisschen zu weit gewesen von der Geschwindigkeit her, weil wir immer zweimal hin wollten. Und dann hat aber, dann passt man mit unseren Fotorucksäcken zu zweit auf einen Scooter drauf. Und er hat aber nur einen. Und dann haben wir so gemacht, dass ich ihn in die Kiste gesetzt habe, die auf dem Hundeschlitten montiert war. Und dann am 20 Meter langen Tau hinter dem Motorschlitten hergezogen worden bin, auf diesem Hundeschlitten in der Kiste. War von der Fahrt übers Eis natürlich schon völlig crazy. Und dann vor Ort, also es ist ja so, man muss zu festgefrorenen Eisbergen soll man mindestens 80 bis 100 Meter Abstand halten, weil theoretisch könnte sich ja so ein Eisberg einmal bewegen, durch irgendeine Gewichtsverlagerung bricht was weg oder sowas unter Wasser und dann bewegt er sich und dann bricht natürlich an den Rändern, wo er festgefroren ist, das Eis auf. Man sieht es ja immer wieder, dass da feuchte Stellen gibt, wo sich der Eisberg vielleicht noch ein bisschen bewegt hat. Diese Randzonen, wo er festsitzt und ja genau, da gibt es halt eben diesen Hinweis, man soll den Abstand halten. Und mir ist an dem Tag dann sowohl tagsüber als auch abends dann nochmal viel extremer passiert. Ich habe mich dem angenähert, habe dann irgendwie das Weitwinkel drauf und bin immer näher hin und habe aber dadurch, dass ich nur durch den Sucher geschaut habe, gar nicht wirklich wahrgenommen, dass ich viel zu nah dran bin. Weil mit einem 14 mm hast du ja doch immer eine bestimmte Entfernung oder so ein Entfernungsgefühl. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass unter mir jetzt nicht mehr das Meereis ist, sondern dieses raue, zerklüftete Eis von dem Eisberg selber. Und dann wusste ich, jetzt stehe ich gar nicht mehr auf der Meeresoberfläche, jetzt stehe ich auf dem Eisberg selber. Und dann habe ich die Kamera runtergenommen und dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich schon fast unter dem Bogen. Dann war dann auf der einen Seite war diese Wand aus Eis, vor mir war dieser gigantische Bogen. Und dann habe ich so eine ganz spontane, ja, fast schon Beklemmungszustand bekommen, aber jetzt nicht im negativen Sinn, sondern mehr als vor lauter Ehrfurcht vor diesem Ort. Und der nächste Gedanke war dann, oh je, jetzt gibt es mit Sicherheit der erste Worte von Paluk,
der hinter die Löffel,
wahrscheinlich
ja.
Jetzt ganz heftig darauf hinweist, dass man das nicht tun soll. Und ich habe mich dann reflexartig umgedreht, wo er steckt. Und dann stand er direkt hinter mir, hat breit gegrinst und hat gesagt, sometimes you have to take a risk.
Ja, ich kann natürlich auch nicht einschätzen. Wahrscheinlich, wenn er irgendwelche Anzeichen gesehen hätte, dass da was passiert hätte, hätte ich wahrscheinlich auch direkt darauf hingewiesen. Also für sowas hat man ja dann seine Guides dann auch, dass sie so ein bisschen über einen wachen. Ne?
Genau. Und ich habe ja mittlerweile auch einiges ein bisschen Gefühl fürs, durch die ganzen Reisen, ein bisschen Gefühl fürs Eis selber entwickelt. Und ich will mir nicht anmaßen, dass ich da irgendwie genau vorhersehen kann, was passiert. Aber an dem Tag war einfach so das Gefühl, das Ding steht da absolut bombenfest. Es waren nicht mal so Entspannungsgeräusche zu hören, wo sich das Eis immer wieder knallt, wenn sich irgendwelche Spannungen lösen. Das hat einfach den Eindruck erweckt, dass es ganz, ganz stabil steht. Wobei unter den Bogen selbst bin ich nicht reingegangen, da habe ich nur die Drohne durchgeschickt, weil der doch oben schon ein bisschen angeknackst war und da weiß man ja nie, was dann vielleicht irgendwelche Geräusche auslösen.
Ja, manchmal ist man better safe than sorry, ne? Für sowas sind dann Drohnen immer ganz gut, die kann man dann vorschicken und ob die dann im Vulkan verglühen oder unter einem Eisbogen begraben werden, das ist dann ja nicht ganz so schlimm, als wenn man das selber erfahren würde, das Schicksal. Dann habe ich aber noch eine Frage zu dem Kontext dieser ganzen Bilder, weil ich hatte ja gerade so ein bisschen gefragt, okay, wie nähert man sich dann auch diesem Sujet Eis eigentlich an mit diesen ganzen unterschiedlichen Möglichkeiten und wir haben ja jetzt zumindest über diese Weitwinkelaufnahmen, so ein bisschen über die Luftaufnahmen und so schon gesprochen, aber hast du dann im laufenden Prozess, während du diese ganzen Bilder gemacht hast, auch immer mal wieder das Konzept des Buches zum Beispiel dann angepasst, als du sagtest, du hast ja schon länger an dieser Idee rumgefeilt und dann hast du ne, mit Unamak zum Beispiel jetzt wieder neue Bilder, die ursprünglich nicht geplant waren, sind dann andere wieder rausgefallen oder hat sich dann vielleicht auch gegeben, dass du gesagt hast, an der Stelle, okay, ich brauche vielleicht nochmal neue Bilder, die ich ursprünglich noch gar nicht mit im Kopf hatte. Wie ist sozusagen dieser Fluss dieses Prozesses abgelaufen?
Es war ähnlich intuitiv, emotional wie beim Fotografieren selber. Ich habe das einfach entstehen lassen, habe da immer ein bisschen rumgespielt mit Bildern. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, das wäre jetzt eigentlich ein Zeitpunkt, wo ein vernünftiges Buch entstehen kann. Und dann habe ich angefangen, mich auf die Suche nach einem Verlag zu machen. Letztendlich auf kleiner Flamme, nie mit besonders großem Druck, einfach immer mal hier Kontakt angeschrieben oder hier. Und in der Zeit sind natürlich auch immer wieder neue Bilder entstanden. Und je nachdem, wie sie reingepasst haben in die verschiedenen Kapitel, habe ich es dann entweder direkt mit aufgenommen oder vielleicht die Kapitelstruktur entsprechend nochmal überarbeitet und erweitert, um bestimmte Themen oder vielleicht ein bisschen verschoben vom Inhaltlichen her, dass das dann auch die neueren Bilder mit abbilden kann. Aber das war eigentlich ein ganz, ganz fließender Prozess. Also die Grundidee, die kam mir irgendwann mal so zwischendurch. Die Grundidee, ich sage mal, der Erzählstrang von dem Buch ist ja einfach der Weg vom Eis, von seiner Entstehung im grönländischen Inlandeis, wo sich der Schnee zu Eis verdichtet, hin die großen Eisströme zu den Rändern, wo es dann an den Gletschern abbricht als große Eisberge und dann immer kleiner wird und am Ende dann in der Sonne dahinschmilzt. Der ist irgendwann mal so auf einer Reise entstanden, der Gedanke. Der ursprüngliche Gedanke war einfach, ein Bilderbuch zu machen. Es gibt ja auch viele Bildbände, die einfach nur Bilder zeigen. Aber als mir die Idee dann so kam, dachte man, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, die man an der Stelle mittransportieren kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die den meisten Lesern oder Betrachterinnen des Buchs auch so einleuchtet vom Erzählstrang her.
Ja. Mir auf jeden Fall auch, da kann ich mich direkt einreihen. Also wenn ich mir dann am Ende so Bilder angucke wie Melting Amber, wo man wirklich nur ein ganz kleines Stück Eis noch sieht, das an der Oberfläche schwimmt, vielleicht 20, 30 Zentimeter groß, was dann noch von der Abendsonne so ein bisschen erleuchtet wird, dass man auch noch verschiedene Farben hat und sich dann überlegt, dass das Buch ganz am Anfang über riesige Inlandgletscher-Eismengen gesprochen hat, dann sieht man eigentlich sehr schön genau, wie dann eben dieser Fluss von dem Eis vom Inland zur Küste zu den immer kleineren Teilen wird. Und ich finde das eigentlich so als narrativer Strang, der durch das Buch sich eben zieht, wirklich hervorragend strukturiert. Weil ich habe mich am Anfang dann auch gefragt, ich habe das Buch ja zweimal durchgeschaut und habe dann so gesagt, okay, wie nähert man sich halt auch narrativ dem Ganzen halt an? Weil die Bilder, das ist ja die eine Sache, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wie man das dann auch so strukturiert, dass es für die Leute interessant zu erfahren ist, das Buch halt durchzugehen. Weil wenn man sich jetzt vielleicht auf der reinen Oberfläche das mal anschaut und sagt, okay, ich mache ein Buch über Eis, dann würde mir jetzt als jemand, der natürlich mit den Bildern so nicht ganz so viel Schnittmenge hat, weil ich habe halt noch nicht in Grönland fotografieren dürfen, erstmal Probleme und denke, okay, wie würde ich das denn machen? Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, vielleicht irgendwie groß und klein und dann habe ich mir das Buch halt mal angeschaut im zweiten Step und habe das zweimal durchgeblättert und dachte dann so, also zum Beispiel, das ist eine Idee, auf die man auch erstmal kommen muss und ich finde das für den Fluss des Buches wirklich hervorragend. Das macht absolut Sinn. Das erinnert mich so ein kleines bisschen auch so an zum Beispiel einen, wo wir gerade bei Fluss sind, an den Bergbach oder so, der dann langsam ins Meer fließt, dass man sozusagen auch da die einzelnen Bilder so anordnet, zum Beispiel von der Quelle bis zum Einfluss, bis zum Delta oder sowas. Ja, das ist eine ähnliche Grundidee, aber das halt mit Eis zu machen, ist ja nochmal wesentlich spezieller, weil der Gletscher, also die Gletscher bewegen sich ja in einem prinzipiell ähnlichen Maße. Es ist ja Wasser, was irgendwo mal abregnet oder abschneit, sich dann halt verfestigt, aber dann trotzdem im Gletscherfluss wieder zum Meer fließt. Und das macht ja absolut Sinn. Also ich finde das eine hervorragende Idee, auch um das einfach zu strukturieren für die Betrachter. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das freut mich natürlich sehr, weil das ist immer so, ist halt auch immer, wo man quasi ins Risiko geht, ob das Publikum den Gedanken folgt und ob die Bilder das dann auch irgendwie transportieren. Und wenn es funktioniert, ist es natürlich eine ganz große Freude, wenn man sieht, dass die Idee aufgeht. Und vom Entstehen her ist es einfach so auf den Reisen auch mit entstanden. Das war jetzt gar kein bewusster Effekt. Das war irgendwann mal war der Punkt, wo ich war, wo ich mir gedacht habe, Mensch, so eine reine Bildersammlung ist vielleicht ein bisschen wenig. Schön wäre natürlich schon, wenn man dem Ganzen irgendwie auch eine inhaltliche Komponente geben könnte, die das Ganze verbindet, so eine Klammer, so einen Bogen. Und dem habe ich auch dann gar keinen großen Druck reingelegt, mir sowas zu überlegen, sondern ich habe einfach versucht, das entstehen zu lassen und dann im richtigen Moment, wenn die Gedanken da sind, irgendwie zuzugreifen und den Fisch zu packen, mehr oder weniger. Und dann war dieser Grundgedanke da und dann habe ich ihn ein bisschen ausgeführt. Ja. Und dann war natürlich auch der Titel irgendwann in meinem Kopf, den gab es schon vorher, vor dem Buch auch für meine Ausstellung vom Wesen des Eises. Und das ist natürlich ein gewisser Anspruch, den man damit setzt und den man dann auch mit der Geschichte erfüllen will. Und da war halt dann eben der finale Punkt, auf den das Buch hinsteuert, ist halt einfach die Vergänglichkeit des Eises, dass das Eis ausmacht. Und diese Geschichte zu zeigen und auch die ganze Schönheit, die aus dieser Vergänglichkeit und Veränderlichkeit erwächst, zu skizzieren mit dem Buch, das war halt dann irgendwie der Anspruch, den ich mir selber gesetzt habe, in dem Moment, wo die Idee da war.
Jetzt hast du aber gerade schon einmal kurz deine Ausstellung erwähnt, die in Potsdam ist. Vielleicht magst du da nochmal kurz was für die Leute, die vielleicht in Berlin und Umland wohnen, sagen, wie lange man sich die Ausstellung angucken kann. Ich packe natürlich die Infos auch in die Shownotes, aber an der Stelle kannst du vielleicht auch nochmal kurz eben den Leuten was zu der Ausstellung sagen.
Ja, war mir auch eine große Freude. Die Ausstellung ist eröffnet worden mit dem einen Tag vor dem Festival 360 Grad Ost. Das ist so eine Vortragsveranstaltung, die jährlich stattfindet. Eine ganz, ganz schöne familiäre Veranstaltung. Und genau, am Vorabend ist die Ausstellung eröffnet worden. Hat mich riesig gefreut. Ich hatte auch schon mal eine Ausstellung in Potsdam. Das war aber dann die 90 Grad Grönland-Ausstellung, die sich nur auf Drohnenaufnahmen in der 90 Grad Perspektive beschränkt ist. Und jetzt war es mehr oder weniger so eine Fortsetzung meiner vom Wesen des Eises Ausstellung. Ich habe so eine große Ausstellung in Chroma Lux produziert und da kommen auch immer wieder Bilder dazu. Jahr für Jahr mehr oder weniger von meinen neueren Aktivitäten und das waren jetzt einfach Bilder, die ich in den letzten Jahren neu produzieren habe lassen. Und aus denen ist dann eine Ausstellung für die Fotogalerie Potsdam entstanden. Die ist im Treffpunkt Freizeit in Potsdam ausgestellt. Läuft bis, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, bis Mitte Mai. Das müsste auf der Homepage der Fotogalerie-potsdam.de auf jeden Fall gleich zu lesen sein. Und ja, ich kann nur einladen, dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Chroma Lux ist ja eine Produktionsform, die sehr, sehr gut zu dem Eisthema passt und in Sachen Brillanz und Farbtiefe eigentlich kaum zu übertreffen ist. Und ich glaube, dass die Bilder ganz schön anzuschauen sind.
Jetzt habe ich noch eine Frage, vielleicht so ein bisschen auch zu der Promo, weil ich habe gesehen, das hast du ja auch bei Instagram mal gepostet, dass zu dem Buch natürlich dann noch zum Beispiel, ich glaube, in der FAZ ein Artikel erschienen ist und so und häufig immer ein ganz bestimmtes Bild dort auch benutzt wurde. Und zwar, ich glaube, du hast das genannt Fitzroy of Greenland, in sowas in der Regel.
Ja.
Ne? Und ich fand es interessant, dass das ja eigentlich von der Art und Weise, wie der Bildaufbau vonstatten geht, schon fast eine klassische Landschaftsaufnahme ist, weil man halt auch eben dann nicht den Berg am Horizont, sondern eben den Eisberg hat und das eine Aufnahme ist, bei der ich dann so dachte, interessant, also rein kompositorisch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf die abstrakte Ebene runterbricht, ist das eine traditionelle Landschaftsfotografie und weniger jetzt zum Beispiel diese ganzen Detailaufnahmen, die dann so pass pro toto natürlich auch zusammen in der Logik des Buches viel besser funktionieren. Hast du dich dafür bewusst entschieden, die Aufnahme dann für die Promo auch zu verwenden und auch eben beispielsweise, wenn man jetzt mal aufs Cover guckt, dann hast du ja auch eher eine Aufnahme, die sozusagen ein bisschen mehr zeigt und viele Aufnahmen sind halt eher Detailaufnahmen. Ist das eine Wahl, die du selber auch getroffen hast, weil man zum Beispiel mit solchen Bildern irgendwie mehr Leute vielleicht auch anspricht? Weil so ganz repräsentativ für das Buch, finde ich, sind die beiden Aufnahmen nicht.
Ja, das ist natürlich ein Grund, man versucht natürlich schon, also die Motivwelten dort sind ja so bizarr teilweise und so anders. Und ich glaube, man muss ja doch immer wieder mal den Leuten was zeigen, womit sie irgendwas anfangen können, um einfach mal die Aufmerksamkeit da zu fesseln. Und da ist es vielleicht ganz gut, in das Thema einzusteigen mit einem Bild, das nicht zu abgehoben, zu abstrakt ist, sondern das vielleicht da irgendwie den Blick auf sich zieht. Weil man fasziniert ist von der Großartigkeit der Natur in dieser Form. Ganz abgesehen davon ist es eines meiner absoluten Lieblingsbilder, einfach weil gerade dieser Eisberg mit seinen drei scharfen Zacken genau das Thema des Buchs letztendlich repräsentiert hat. Ich habe tagelang versucht, ihn genau so zu fotografieren, so ganz klassisch, wirklich als klassische Landschaftsaufnahme. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es ja eben auch damit spielt, dass es fotografiert ist wie ein normales Gebirge, aber eben kein normales Gebirge ist. Und dann ist einen Tag später, war das Motiv weg, da ist dann die mittlere Zacke rausgebrochen im Sonnenlicht, im Licht eines warmen Junitags, und dann war das natürlich, dann war das Motiv weg. Dann, also so schnell geht's dann. Und jetzt ist natürlich, sowas vergisst man nicht, wie man so auf der Jagd war nach dem richtigen Winkel, weil der muss ja dann auch immer irgendwie zugänglich sein. Man kann natürlich mit dem Boot rausfahren und versuchen, den von der Seite zu fotografieren, aber das Eis ist ja in ständiger Bewegung. Das heißt, es kann leicht sein, dass man dann gar nicht rankommt an der Seite, an der man eigentlich fotografieren möchte, weil irgendein anderer Eisberg im Weg ist oder der Abstand nicht passt. Und deswegen war das auch eben ein Prozess, sich dem Motiv anzunähern. Und irgendwann hat es dann einfach geklappt, kurz nach Mitternacht.
Damit nimmst du auch, sorry, dass ich dir da ins Wort falle, damit nimmst du auch eine Hörerfrage vorweg, mehr oder weniger, die ich an der Stelle vielleicht auch nochmal eben mit einwebe, weil ich kann mir halt vorstellen, dass die ganze Zeit vom Boot zu fotografieren bei Eisbergen auch generell nicht ganz einfach ist, weil man jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Zodiac sitzt, so wie ich das ja auch auf Spitzbergen gemacht habe, ein kleines bisschen mobiler ist, wenn du jetzt auf einem etwas größeren Boot unterwegs bist. Wie machst du das dann eigentlich, dass du mit dem Captain irgendwie eine Absprache hältst, okay, ich muss jetzt aber zum Beispiel für eine Aufnahme mit x Millimeter, die ich ganz gerne machen würde, für die komprimierte Bildwirkung oder so, nochmal irgendwie 10 Meter weiter nach hinten oder 20 Meter weiter nach vorne. War dein Captain, mit dem du da unterwegs warst, bei solchen Sachen dann auch immer sehr geduldig? Und wie hat die Kommunikation da so ausgesehen?
Also die größeren Schiffe sind ja meistens, ich sage es mal, von der Stange zu buchende Touren, die in Ilulissat angeboten werden beispielsweise. Und da kommuniziert man in der Regel gar nicht mit dem Captain oder nur ein bisschen und sagt ihm vielleicht, hier kannst du nochmal um den Eisberg rumfahren oder was auch immer, wenn es geht. Aber da ist man ja nicht alleine auf dem Boot. Da sind ja meistens dann irgendwo so zwischen 5 und 10 Leute mit einem. Und da kann man sich ja dann nicht aufschwingen, irgendwie jetzt als hier den Ton anzugeben und genau vorzugeben, wo der hinfahren soll. Aber wenn man sich ein Boot für sich selber bucht, wo man allein mit dem Busführer unterwegs ist, dann hat man natürlich jede Möglichkeit zu dirigieren, und da ist es dann auch ganz klar, dass man genau sagen kann, wo man wie hin will, und der Bootsführer das dann versucht genauso umzusetzen. Es klappt mal besser, mal schlechter. Manche antizipieren das sehr gut, was man sich vorstellt. Andere sind ein bisschen grobmotorischer unterwegs und fahren dann auch schon mal ein kleines Eis über den Haufen, weil sie das Boot nicht so genau steuern. Aber wenn man Glück hat, dann ist es quasi wie ein Boot mit Voice Control, mehr oder weniger. Man sagt einfach, wo man hin will, wieder zurück nach vorne oder was, und dann spielt sich das ganz schnell ein und man kann da wunderbar arbeiten.
Da bin ich mal gespannt. Ich habe die Frage auch nicht umsonst deswegen noch gestellt, weil ich natürlich da auch betroffen bin, weil ich ja dann mit meiner Gruppe im August ein ähnliches Szenario hatte. Aber ich stelle mir das aus dem Booten, wie gesagt, immer so ganz einfach vor. Wir sind ja im Ostfjord, Ostgrönland, am Semillik zum Beispiel. Da bin ich dann auch gespannt, wie das bei uns abläuft. Aber das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen definitiv ein komplett eigenes Boot für unsere Gruppe, damit wir da auch ein bisschen unabhängiger sind. Aber ja, das bringt mich auch noch zu einer anderen Frage. Jetzt, wo ich das Buch natürlich vor mir liegen habe, macht die Frage vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn. Aber ich habe mich schon häufiger, und wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, gefragt, warum du immer im Westen unterwegs bist und nicht zum Beispiel im Süden oder eben im Osten. Vielleicht ist das was dich dann in Zukunft nochmal irgendwie reizt, weil ich meine, da gibt es ja auch Eis. Jetzt hast du das Projekt aber irgendwie durch. Sind das noch Sachen, die dich jetzt in Zukunft dann auch interessieren, oder ist Grönland für dich dann jetzt vielleicht auch erstmal für die nächste Zeit erstmal durch und du suchst dir andere Orte?
Nee, ganz und gar nicht. Ich plane eigentlich schon die nächste Bilderserie in Grönland. Und also was vielleicht auch, kann ich an der Stelle ein bisschen ausholen, was Grönland für mich so unglaublich faszinierend macht, ist, dass du in Grönland einfach noch dieses Urgefühl haben kannst, auf Entdeckungsfahrt zu sein. Also jetzt sind zwar keine weißen Flecken auf der Landkarte, weil natürlich irgendwie alles vermessen und fotografiert ist vom Satelliten aus, aber es sind doch viele Fjorde, wo einfach gar nichts ist, wo keine Siedlungen sind, wo extrem selten Menschen hinkommen. Also so dieses Gefühl der Terra Incognita, das ist da noch vorhanden und das ist natürlich ist überwältigend, wenn man das Gefühl hat. Und dieses, ich habe 2020 mal Reise gemacht nach Grönland, das war irgendwie unter Corona-Bedingungen, da war auch in Grönland überhaupt nichts los. Die haben sich sehr stark abgeschottet damals im Herbst 2020 und ich und dadurch hatte mein Freund Adam, zu dem ich in dessen Wohnort ich gefahren bin, in Maniitsoq damals, auch nichts zu tun, weil praktisch keine Touristen da waren. Und dann war so seine Aussage mir gegenüber, wenn du den Spritz hast, fahren wir überall hin. Und der hatte so ein schönes oranges Search and Rescue Boot mit zwei großen Water Jets. Mit dem konnte man schnell überall hinfahren. Und dann war wirklich so Tag für Tag eigentlich dasselbe Prozedere. Wir haben uns zum Frühstück getroffen und besprochen, wo fahren wir heute hin. Und aber einfach so wirklich so mit diesem Gefühl, wo waren wir noch nicht, welcher Fjord könnte interessant sein, wo stöbern wir rum und suchen nach Motiven und nach interessanten Landschaften. Und das war einfach so, da habe ich mich total frei gefühlt, einfach mal so die Nase in den Fjord zu stecken. Immer die Frage, was ist hinter dem nächsten Hügel, was finden wir da? Und es ist einfach unvergleichlich.
Das ist einer der Gründe, warum Westgrönland, weil in Westgrönland doch einfach nur so für grönländische Verhältnisse so ein bisschen Restinfrastruktur vorhanden ist, wo man ist. Man kann sich mal ein Boot besorgen. Es gibt Flugverbindungen zwischen den einzelnen Orten. Es gibt Linienboote, die irgendwo hinfahren, Hundeschlitten und so weiter. Also ist so ein Hauch von Infrastruktur vorhanden. Jetzt sind natürlich ja keine zwei Orte durch Straßen verbunden oder was auch immer, aber es ist ja in Ostgrönland dann nochmal weniger und macht dann das Fortkommen und das Organisieren von Touren natürlich nochmal schwieriger. Und das ist.
Das stimmt auf jeden Fall.
Und es wird ja immer wieder kolportiert, nur Ostgrönland ist das einzige Wahre und so weiter. Aber wenn man Westgrönland mal erlebt hat, wie wenig das unterm Strich dort ist, ja, auf wie viele kleine Ortschaften, kaum wahrnehmbare Ortschaften sich das an der Küste verteilt und wie schnell man in der absoluten Wildnis ist, wenn man einfach nur aus dem Ort rausgeht, da gibt es für mich jetzt keinen Grund, die zusätzlichen Einschränkungen von Ostgrönland in Kauf zu nehmen. Das wäre dann der einzige wirkliche Grund ist, dass ich da Fotos von ein paar interessanten Bergen gesehen habe, die wirklich interessante Landschaften versprechen, die ich gerne mal erschließen würde.
Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt gestehen, ich habe noch nicht gehört, dass es Leute gibt, die sagen, Ostgrönland ist das einzig Wahre. Ich habe immer das Gefühl, dass auch von den kommerziellen Touren die meisten eben nach Ilulissat in den Isfjord gehen und dort eben die Eisberge fotografieren. Da gibt es ja schon eine relativ große touristische Szene, würde ich jetzt mal sagen, was auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich würde lieber mal nach Ostgrönland. Natürlich auch wegen der Topografie, weil da eben ein paar interessante Berge vielleicht auch sind. Aber so wie du das jetzt dargestellt hast, muss ich sagen, das habe ich noch nicht gehört. Macht mich irgendwie gerade ein bisschen stutzig. Vor allen Dingen, es gibt ja eigentlich außer dem Skornsbysund und Tasiilaq halt nun mal wirklich, wie du sagst, kaum eine Möglichkeit, da überhaupt irgendwie hinzureisen. Was es eben, wie du schon sagtest, auch relativ schwierig macht, aber dann eben auch für Touranbieter. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir das irgendwie auf die Beine stellen können. Weswegen es aber natürlich nicht weniger interessant sein kann, irgendwo in den Westen zu fahren. Also ich würde zum Beispiel ganz gerne mal nach Nunavut, wir hatten ja schon mehrfach drüber geredet, vielleicht mal im Taisamjutfjord oder sowas irgendwas zu machen. Und da kann ich mir dann halt vorstellen, da ist natürlich auch nicht mehr so viel Infrastruktur im Süden, was mich auch immer davon abgehalten hat, weil es einfach so exorbitant teuer ist, das dann auch zu tun.
Ja, klar,
aber
ja.
So die Wahrnehmung, ich habe eigentlich so das Gefühl, die meisten kommerziellen Touren sind halt auch eben darauf angewiesen, dass es eine gute Infrastruktur gibt und finden dann eher im Westen statt.
Ja, auf jeden Fall.
Weshalb es mich natürlich auch nochmal voll reizen würde, dann von dir zu sehen, was du im Osten oder im Süden Grönland noch so alles machst. Also das so am Rande.
Ich glaube, das bezieht sich ja eher auf die soziale Seite, dass die Leute in Ostgrönland halt noch richtig ursprünglich leben oder ursprünglicher als im Westen. Wobei ich das ja ehrlich gesagt ein bisschen seltsam finde. Also
Wir Mitteleuropäer legen da Wert auf alle Annehmlichkeiten und auf unseren Lebensstandard. Aber doch bitte sollen die indigenen Leute auf dem Stand von vor, keine Ahnung, 100 oder 200 Jahren stehen bleiben und uns noch schöne, romantische Reisen bieten zu können, wo wir dann sagen können, ja, da leben sie noch richtig. Natürlich wollen die Grönländer ihren Lebensstandard haben und wer will ihnen das absprechen? Und deswegen finde ich es immer ein bisschen seltsam darauf, so viel Wert zu legen, dass die vor Ort ganz ursprünglich leben. Darauf bezieht sich, glaube ich, dieser Gedanke mit dem, nur im Osten ist das einzige wahre ursprüngliche Grönland zu finden.
Ah, ja gut, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass das, was damit zu tun hat, dass es dort eben im Osten vielleicht noch ein bisschen ursprünglicher ist. Allerdings muss man auch sagen, und ich glaube, da habe ich damals mit der Kerstin Langenberger in dem Podcast drüber gesprochen und ich glaube, im Vor- oder Nachgespräch auch mal so ein bisschen thematisch mit Olaf Krüger, mit dem sie zusammen Vorträge über die Inseln des Nordens gibt, das, was für uns jetzt erstmal so rein exotizistisch total aufregend wirkt, Leuke, ursprünglich und so, dann in so kleinen Kommunen leben, dass das für die Menschen, die dort leben, eben auch sich vielleicht so ein bisschen so anfühlen kann, wie das Leben eines Goldfisches in der Glaskugel. Man sieht sozusagen, was überall sonst auf der Welt so alles passiert und man selbst hat halt vielleicht nicht ganz so viele Chancen, eben die Welt dann eben zu erkunden, wie wir, die dorthin reisen. Und dass vielleicht das auch eine Belastung ist und sich deswegen zum Beispiel jetzt Depressionen bis hin teilweise auch zum Suizid oder Alkoholismus eben vielleicht da ein kleines bisschen mehr auch verbreiten, dass das jetzt bei uns der Fall ist, dass das für uns immer alles sehr, sehr schön wirkt dort oben, aber wir sind halt eben nur 2 Wochen dort und nicht unser ganzes Leben potenziell.
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen, wie woher Selbstmordraten kommen. Es gibt Leute, die sagen, es hat letztendlich nichts mit Perspektivenlosigkeit zu tun, sondern einfach mit der Verfügbarkeit von Feuerwaffen aller Orten, weil die Grönländer als Jägervolk natürlich alle irgendwie ihre Gewehre haben. Und in dem Moment, wo vielleicht mal irgendwie ein Übermaß an Alkohol und depressive Gedanken aufkommen und dann eine Waffe verfügbar ist, ist natürlich der Weg zum Schuss beispielsweise deutlich, deutlich näher, als wenn einfach keine Waffe da ist. Und es soll angeblich so sein, dass eben diese Verfügbarkeit von Schusswaffen in der Breite auch die Selbstmordrate deutlich hochtreibt. Also ich würde mich jetzt nicht persönlich da auf irgendeine Aussage wagen, woher das kommt.
Ja, also ich wollte jetzt auch nicht nur explizit auf dieses eine Thema das beziehen, sondern einfach generell natürlich, dass das Leben, was dann da so toll und ursprünglich wirkt, halt, wie du schon sagtest, natürlich auch eher weniger vielleicht für die Leute, die dort leben, so attraktiv ist, sondern eher für uns als Außenstehende, die das so, ne, als Exotizisten wahrnehmen und denken, ach, genau, das ist so toll und ursprünglich, aber das ist ja eigentlich gar nicht so toll. Also es hat schon seinen Vorteil, wenn man vielleicht Internet hat oder, keine Ahnung, eine Infrarotheizung oder was halt so, ne, moderne Klamotten im Zweifelsfall, die schneller trocknen oder was halt die zivilisatorischen Vorzüge so dann jeweils sein können. Wie gesagt, ich war ja noch nicht da, das heißt, ich kann dazu jetzt prinzipiell nur Hypothesen aufstellen, aber jetzt nicht nur auf dieses vielleicht auch doch etwas düstere Thema Suizid, sondern einfach generell auf die Lebensart und Weise. Da werden ja dann die Grönländer nochmal eine ganz eigene Perspektive haben.
Ja, also ich muss sagen, ich habe in Grönland weit überwiegend sehr, sehr positive und lebensbejahende Menschen kennengelernt. Also bei allen sozialen Themen, die die Art zu bewältigen haben als Gesellschaft, bin da eher positiv angetan von dem, was mir da an Begegnungen geblieben ist.
Dann möchte ich vielleicht noch ein generelleres Thema am Ende nochmal kurz anschneiden, weil mich dazu einfach persönlich deine Meinung als, ich sag jetzt auch mal, so eine Art Weltenbummler interessiert. Und zwar habe ich einige Zeit in letzter Zeit darüber nachgedacht und ich habe das auch im Outro von der letzten Folge mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ich dieses Jahr mehr als die vergangenen Jahre immer mal darüber nachgedacht habe, was man noch alles so fotografieren könnte, wo man hinreisen könnte.
Ja.
Ne, was auch für Touren ich vielleicht in den nächsten Jahren kommerziell oder privat machen möchte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Welt neuerdings immer kleiner wird. Also ich kann das mal kurz eben an 2, 3 Beispielen erklären, was ich meine. Als ich das erste Mal auf den Färöerinseln war, konnte man zum Beispiel, obwohl das überall Privatgrund ist, noch überall hingehen. Mittlerweile stehen überall Zäune und man muss für Guides bezahlen, wenn man zum Beispiel mal 2 Kilometer einen bestimmten Hügel hochgehen möchte, weil es eben Privatgrund ist. Jetzt habe ich neulich gelesen, dass in Madeira zum Beispiel der Fanalwald jetzt auch unter Naturschutz gestellt wird, einfach weil es solche Massen an Menschen eben gibt, die dort immer hinfahren, um dann ihre Selfies zu machen oder wie wir eben die Bäume zu fotografieren. Dann ist jetzt zum Beispiel auch seit unserem letzten Podcast, wo wir über das Altai-Gebirge gesprochen haben, natürlich dann auch der Ukraine-Krieg vollständig ausgebrochen. Ich hatte ursprünglich mal vor, mit einer Kollegin nach Kamtschatka zu fliegen. Auch solche Sachen technisch gesehen bestimmt noch möglich, aber so wirklich wohlfühlen tut man sich dabei auch nicht. In den USA ist es jetzt ähnlich, so als großer Amerika-Liebhaber und großer Fan der amerikanischen Outdoor-Kultur, für mich jetzt auch so ein Thema, fliege ich da noch hin oder nicht? Irgendwie fühle ich mich auch nicht so wohl. Dann kam noch dazu, das ist jetzt die Brücke so ein bisschen, hast du wahrscheinlich auch vermutet, dass das Thema kommen würde, dass jetzt der amerikanische Präsident gesagt hat, okay, vielleicht sollten wir einfach mal Grönland annektieren und dann einfach das zu unserem Staatsgebiet machen. Und dann dachte ich so, okay, ich wollte eigentlich diesen Sommer noch mit meinen Reiseteilnehmern hin, was passiert dann? Im Endeffekt habe ich dann natürlich mit einigen Leuten auch diesbezüglich telefoniert, wie das mit versicherungstechnisch und Rückzahlung und so, ist alles überhaupt kein Problem in solchen Fällen, ne? Aber dann gab es da auch wieder Leute, die gesagt haben, okay, vielleicht mache ich das wiederum nicht. Dachte ich, ah, das ist natürlich dann auch ärgerlich. Gut, wir haben jetzt genug Leute, das ist nicht das Problem. Aber auch da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt wird die Welt dahingehend noch kleiner. Und sozusagen, es gibt immer mehr Einschränkungen für Leute, die wie wir einfach draußen in die Natur gehen möchten, um dort zu fotografieren oder halt auch weltweit einfach zu reisen, weil ich das Gefühl habe, dass aufgrund von zum Beispiel jetzt Naturschutz oder eben auch von politischen Großsituationen die Welt da immer kleiner wird und die Reiseziele nicht mehr werden, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, sondern weniger. Hast du dir darüber vielleicht auch mal Gedanken gemacht? Und ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch
absolut
mal so ging.
Also das irgendwie ist natürlich ein riesiger, das sind riesige Rückschritte, die man so zu verzeichnen hat. Ich hatte eigentlich vor, als ich mit meinem Projekt, die Kalligrafie der Natur, die ich im Altai fotografiert habe, soweit durch war, wollte ich eigentlich schon ganz neue Themen in Russland angreifen, weil einfach, angreifen ist blöd, anpacken, ganz neue Themen aufgreifen in Russland, weil ich vor Ort gemerkt habe, dass natürlich Sibirien an sich einfach ein unfassbar reiches Land für Fotografie ist, also für Naturfotografie, weil es einfach nur unglaublich vielfältige Natur bietet und gerade die Altai, das Altai-Gebirge hat ja so viele Gesichter einfach. Es war dann erstmal mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine war das komplett gegessen, das Thema, weil auch wenn man theoretisch irgendwie nach Russland kann und vielleicht da gar nicht so viel zu befürchten hat als Tourist, aber wer will da jetzt hin? Also fühlt sich nicht gut an und deswegen habe ich jetzt alles erstmal auf Eis gelegt. Grönland und Trump, das ist so ein Thema, da bin ich mir nicht sicher, ob es das wert ist, dass man sich allzu sehr darüber aufregt, weil, wie man jetzt gesehen hat, war das ja erstmal zumindest, kann man sagen, wieder nur ein Sturm im Wasserglas. Trump meint, er hat irgendwie die großen Verhandlungserfolge erzielt, aber die Verträge zwischen den USA und Grönland, die bestehen ja seit vielen Jahrzehnten und die USA dürften ja jetzt schon mehr in Grönland tun, als sie wirklich umsetzen. Und insofern, also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass sein Durchgriff auf die gesamten Institutionen in den USA mittlerweile so uneingeschränkt ist, dass es ihm möglich sein wird, einen Teil von einem NATO-Staat zu annektieren. Insofern, ja, habe ich das Ganze eigentlich noch relativ gelassen gesehen. Wobei ich auch zugeben muss, ich hätte nie gedacht, dass Putin die Ukraine angreift. Ich dachte zum Schluss, das ist Kettenrasseln, weil ich eigentlich auch Russland als Land erlebt habe, das man gut bereisen konnte. Aber ich weiß nicht, ob der Schein da getrügt hat oder ob einfach die obersten Ebenen so kaputt und korrupt sind, dass man sich es gar nicht vorstellen kann und das einfach dann, ja, für normalen Touristen nicht erlebbar war dort, wie schlimm es da aussieht. Aber das hätte man auch nicht gedacht. Aber der Trend ist auf jeden Fall da. Es gibt immer mehr Gebiete momentan, dass man sich mehrfach überlegt, ob man überhaupt hin will und ob das überhaupt noch lohnenswert ist, dorthin zu reisen, ja? Oder ob man es überhaupt mit einem Gewissen vereinbaren kann.
keine Ahnung, ein total absurder Trend, nachdem man das Gefühl hatte, dass jahrzehntelang eigentlich nur die Grenzen immer offener wurden. Russland konnten wir ja zu Sowjetzeiten auch nicht so einfach bereisen. Und das war jetzt einfach auch nur eine Sache von, keine Ahnung, Visum beantragen und hinfliegen, fertig. Also,
du teilst also so ein bisschen meinen allgemeinen Weltschmerz, habe ich das Gefühl. Also mich belastet das wirklich, muss ich gestehen an der Stelle. Also
ja.
Ich denke mir halt, wo soll das hinführen? In 10 Jahren kann ich gefühlt nirgendwo mehr hinreisen, weil entweder überall die Restriktionen immer härter werden oder aber weil es aus politischen Gründen nicht gibt. Also ich hatte ja zum Beispiel auch den Jonas Piontek mal hier im Podcast, der in Venezuela zum Beispiel fotografieren war früher am Maracaibo-See und hat da das Catatumbo-Gewitter fotografiert und so. Und er hat halt irgendwann damals schon gesagt, so okay, unter Maduro, man kann da halt irgendwann nicht mehr hin, weil die Milizen halt unkontrollierbar sind und dann auch sein Kontakt vor Ort, der ist dann auch irgendwann ausgereist. Und damit hat das so ein bisschen schon angefangen, wo ich dachte so, es gibt ja auch Länder, die so sehr davon profitieren würden, wenn sie denn eine vernünftige zentralstaatliche Kontrolle hätten über bestimmte Gebiete, wo man halt sagen würde, da würde ich gerne hin und fotografieren. Ich meine, Sven Herz zum Beispiel war jetzt kürzlich in Algerien, wo ich so dachte, so, ah, okay, ist offensichtlich sicher genug, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus in Nordafrika, aber auch eine Option. Das heißt, es scheint noch immer diese Orte zu geben, aber sie werden auch irgendwie immer weniger. Und dann liege ich halt wirklich manchmal nachts wach, gehe dann in Google Earth und gucke mir mal wieder irgendwas an und denke mir so, kann man da wohl hinreisen? Guck mir die Seite vom Auswärtigen Amt an oder so. Dachte jetzt neulich wieder, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit Alaska? Eigentlich wollte ich immer mal nach Alaska. Kann ich das noch machen? Wenn ja, sollte ich das lieber jetzt machen, bevor zum Beispiel die politische Situation dort weiter eskaliert. Wer weiß, ob es noch Midterms gibt, ob die jetzt nicht doch verschoben werden aufgrund der, naja, Administration und deren Plänen. Es ist auch wieder nachher nur ein Sturm im Wasserglas. Mache ich mir zu viel Gedanken oder sollte ich lieber schnell noch hin, bevor es dann wirklich nicht mehr geht? Und also das sind so Gedanken, die mich wirklich umtreiben. Ich meine, klar, für mich ist das beruflich. Die meisten Hobbyisten werden sich da denken, was riecht der Typ sich so aus? Aber irgendwie musste ich das gerade mal so ein bisschen abladen und habe mir gedacht, dass du da vielleicht auch noch am ehesten emotional vielleicht eine Anschlussstelle hast.
Ich muss gestehen, dass es für mich schon früher losging. Und zwar, ich war 2010 mit Freunden aus unserem Fotoclub in Regensburg hier auf einer Fotoreise in die Sahara mit Dionys Moser, mit Fotoreisen.ch. In seinem Paradegebiet war damals ja die Weiße Wüste und da waren wir mit ihm unterwegs und kurz darauf war ja der arabische Frühling und da sind ja dann in der Folge schon wirklich viele Reisegebiete in Nordafrika weggebrochen und man sieht es ja an den angebotenen Reisen, da gab es ja früher, was gab es da alles, Reisen nach, Fotoreisen nach Mali, Niger, was nicht alles und es wurde oder wird ja seit Jahren nicht mehr angeboten oder jahrelang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Situation ist, aber das ist damals auch sehr stark, hat sich sehr stark reduziert. Ich glaube, da waren vor allem diese Geschichten mit dem Islamischen Staat, wo immer wieder Leute entführt wurden und so weiter, ausschlaggebend, dass dann die Reisen nicht mehr angeboten wurden oder einfach die allgemeine Sicherheitslage in diesen Ländern. Also für mich war so Nordafrika der erste große Punkt, wo man gemerkt hat, da fehlt jetzt Wasser. Und das ging dann einfach über die Jahre immer weiter.
Tja, fragt sich, was dann so an neuen Gebieten vielleicht auch irgendwann dazukommt. Also ich habe jetzt häufig gesehen, in letzter Zeit scheint ja A, Saudi-Arabien und auch B, Kasachstan sehr viel in Marketing zu investieren und dann auch bekannte, namhafte Fotografen einzuladen, dort eben Touren zu geben und da vielleicht dann in der Hinsicht auch mal ein bisschen zu unterstützen, vielleicht auch ein bisschen, um das Image aufzubessern und sowas, dass sich da vielleicht wieder irgendwo auch neue Sachen auftun. Ich muss jetzt natürlich irgendwie versuchen, ein bisschen positiv zum Ende hin zu werden, damit wir nicht auf so einer depressiven Notiz hier das Ganze beenden. Aber vielleicht gibt es dann natürlich auch nochmal neuere Sachen. Ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Grönland hat ja jetzt gerade auch einen neuen Flughafen bekommen oder so, dass ich da vielleicht, vorausgesetzt, bin ich doch irgendwann annektiert, ja, wieder Möglichkeiten irgendwie ergeben. Und es gibt ja eigentlich immer noch so viele Orte, wo man vielleicht auch, und das ist der Rückgriff auf das, was du gerade gesagt hast, dieses Wildnisgefühl oder dieses Terra Incognita-Gefühl noch irgendwie auch haben kann, ohne dass man jetzt vielleicht auch direkt totreglementiert wird, so ein bisschen wie das ja auf Spitzbergen so ist, so habe ich das ja zumindest damals auch wahrgenommen. Du kannst nicht einfach irgendwo hinlaufen und einfach für dich sein, dann wirst du halt aufgegessen oder aber es gibt irgendwelche Naturschutzauflagen, die aus natürlich auch sinnvollen Gründen irgendwie zu berücksichtigen sind. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem in den nächsten Jahren dann wieder Orte, die sich so ein bisschen auftun, wo man halt dieses Gefühl dann auch noch haben kann. Ich meine, Teil des Altai-Gebirges, glaube ich, gehört ja noch zu anderen Staaten, nicht zu Russland. Vielleicht ist da wieder irgendwas, wo man sich dann vielleicht auch hin aufmachen kann. Ich glaube, es gibt noch viele Orte, die es zu explorieren gilt. Und ich würde jetzt einfach mal damit enden wollen, dass es ja hoffentlich doch noch für uns genug zu fotografieren und zu explorieren gibt. Ja,
ja, mit absoluter Sicherheit gibt es noch genügend Orte. Es ist halt, sind halt manchmal liebgewonnene Sujets, die man nicht mehr erreicht auf der einen Seite, und vielleicht brechen da an anderer Stelle irgendwelche Hotspots weg oder was auch immer. Aber die Reisen in die USA sind ja stark und stark eingebrochen, ziemlich stabil eingebrochen nach der letzten Wahl. Und da ja, sind halt dann bestimmte Nationalparks oder was wahrscheinlich weniger vertreten in den Bildern, die gemacht werden. Aber man kann sich ja erstmal grundsätzlich von Hotspots und von so Allgemeinplätzen lösen und versuchen mal selber einfach rauszufinden, was man fotografieren will und wo man hin möchte und einfach mal was zu entdecken. Es tauchen ja immer wieder neue Sachen auf und gleichzeitig kann man natürlich bei uns vor Ort jederzeit die Kamera auspacken und fantastische Bilder machen. Also man muss ja auch nicht unbedingt eine Fernreise machen, und man kann auch im Bayerischen Wald mal Bilder machen, die fast so aussehen, als wären sie irgendwie in den Rocky Mountains entstanden, wenn man die richtige Perspektive wählt. Insofern, es gibt ja genug zu tun und wirklich für den kreativen Prozess jede Menge an Locations und Sujets, die man in Bilder fassen kann. Es ist halt wahrscheinlich einfach der, was mich so erschreckt, ist diese Gegenentwicklung. Also nachdem man wirklich das Gefühl hatte, ja, wir hatten irgendwie in Europa mit dem Schengen-Raum offene Grenzen und so weiter, das alles wurde immer einfacher, das Reisen wurde immer unkomplizierter an vielen Stellen, und plötzlich diese gegenläufige Entwicklung, die ist natürlich ganz, ganz übel.
Ja, jetzt hast du es doch wieder mit einer negativen
ich glaube, der positive Gedanke ist ja ganz
der
klar.
Der muss auch überwiegen. Also ich glaube, wenn wir da jetzt die Hoffnung verlieren, das führt ja auch zu nichts. Dann weiß ich nicht.
Nee, ich wollte es eigentlich nur auf den Punkt bringen, wo wahrscheinlich einfach diese negativen Gefühle einsetzen, dass es einfach jetzt nicht so ist, dass, mein Gott, vor 50 Jahren war es wahrscheinlich an anderer Stelle noch viel komplizierter hinzureisen. Also wir haben halt einfach das Gegenteil erlebt und jetzt geht's halt mal in die andere Richtung, und die Hoffnung ist ja berechtigt, dass es da wieder mal in Richtung Öffnung bewegt an verschiedenen Stellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass...
Oder man muss vielleicht auch einfach ein bisschen flexibler sein. Ne? Vielleicht ist das auch so eine Sache von eurozentristischen Menschen wie uns, die dann sagen, naja, ich kann ja jetzt nicht nach Saudi-Arabien, weil die teilen nicht unsere Menschenrechte, oder nach China. Theoretisch gesehen kann man ja auch nach Russland. Und dann frage ich mich immer, ob ich da vielleicht auch einfach ein bisschen zu engstirnig bin und einfach sagen soll, so, ich mache das jetzt einfach trotzdem. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt einen starken Disconnect zwischen den Leuten vor Ort und der Politik, Leute machen. Das habe ich ja in den USA immer wieder gemerkt. So, dass das eine hat mit dem anderen einfach überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht ist das dann in anderen Ländern genauso, wie du schon sagtest. Du hast Russland als fantastisches, gastfreundliches Land kennengelernt, was groß ist und wo die Leute toll sind. Und das kann ja in anderen Ländern genauso sein. Und dass man vielleicht einfach über seinen eigenen Schatten springt und das trotzdem einfach macht, tut mir auch immer so ein bisschen die Frage, ob man sich da moralisch dann irgendwie vielleicht einen Gefallen tut oder so. Wobei ich finde, Moral ist keine normative Kategorie, in der man eigentlich denken sollte, weil das ist eine relative Kategorie. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen engstirnig an der Stelle, dass ich sage, ich mache das nicht.
Ja, ich weiß klar, nicht. Ich meine, welches Land, welche Regierung ist schon moralisch so integer, dass man sagt, da kann ich mich völlig damit identifizieren und deswegen das Land dann auch bereisen. In meisten Ländern interessiert einen ja erst einmal gar nicht, was die Regierung im Detail veranstaltet mit den Leuten vor Ort, sondern man will halt sicher reisen, und man sieht es halt dann aus einer ganz persönlichen Perspektive. Also wahrscheinlich machen wir uns da wirklich sehr, sehr viele Gedanken, wobei Russland als aktiv kriegführendes Land natürlich schon sehr abstoßend wirkt durch das, was da veranstaltet wird, und man vielleicht dann auch nicht unbedingt das Geld hintragen will oder einfach Sorge hat, selber irgendwie auf irgendeine Art und Weise da zum Spielball zu werden. Aber ich gehe davon aus, wenn da sich das Regime mal ändert, dann kann es ganz schnell gehen und plötzlich ist es wieder bereisbar, genauso wie vorher oder noch besser. Also man sollte die Hoffnung da nie aufgeben.
Vielleicht bleiben wir dann mal an der Stelle. Wir sind mal optimistisch. Gut, dann möchte ich mich am Ende nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du jetzt auch zum dritten Mal mittlerweile hier in den Podcast gekommen bist und uns wieder deine Zeit geschenkt hast. Ich denke mal, wir sprechen uns ja wahrscheinlich in der nächsten Zeit sowieso früher oder später mal wieder. Aber vielleicht möchtest du noch den Zuhörern einmal kurz sagen, was bei dir in der nächsten Zeit so ansteht.
Also auf meiner Liste stehen eigentlich noch ein paar Ideen für Grönland, und ich bin mir ganz sicher, dass ich von den Reisen, bei denen ich versuche, das zu erschließen, wieder neue Ideen mitbringe für neue Fjorde, neue Landschaften ist zu erschließen, gilt neue Phänomene. Das ist das eine. Und ansonsten zieht es mich eigentlich mal wieder ganz, ganz klar so an Nordeuropa, Skandinavien, in die Nationalparks von Nordschweden, um da vielleicht mal ein bisschen zu wandern, sind so meine nächsten Pläne, wobei das bei mir immer sehr volatil ist und ich das sehr, sehr stark nach Lust und Laune und Gefühl entscheide, was ich als nächstes mache. Also wird sich zeigen.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal sehr viel Glück dabei und sehr viel gutes Licht vor allen Dingen für fantastische Fotos. Ich bin mir sicher, da wird einiges Gutes bei rumkommen. Und dann würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt mal in den Nachmittag. Vielen lieben Dank dir.
Danke, danke. Ich werde mir Mühe geben.
Vielen lieben Dank an euch alle da draußen im Internet, die ihr diese Podcast-Folge auch wieder zu Ende gehört habt. Ich habe ja im letzten Podcast schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen Weltschmerz habe aufgrund der Tatsache, dass die Welt ein bisschen kleiner wird, und habe in dem Nachgang nochmal mit Markus van Houten auch darüber gesprochen. Das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Das konnte ich jetzt hier aber nicht auch noch referenzieren. Deswegen nochmal an der Stelle vielen herzlichen Dank an dich, Markus, und auch an die vielen anderen von euch, mit denen ich dann in Kontakt getreten bin und ein bisschen vielleicht mich auch auskotzen oder zumindest mein Leid mal ein bisschen teilen konnte. Das freut mich immer sehr, wenn es dann eben auch Leute geht, denen es vielleicht genauso geht wie mir, auch wenn ich weiß, dass das natürlich ein absolutes Luxusproblem ist und ich da sehr, sehr privilegiert bin, das überhaupt sozusagen merken zu dürfen, wie die Welt vielleicht auch langsam immer kleiner wird. Ich möchte aber hier vielleicht nochmal was Positives eben sagen und euch eben allen einen wunderschönen Restwinter wünschen. Die nächste Folge gibt es nämlich wahrscheinlich dann erst Ende März wieder. Ich werde mich also jetzt hier erstmal verabschieden, weil ich eben nach Namibia fliege und dort in der Wüste fotografieren darf. Und hoffe, dass die Folge hier währenddessen dann irgendwann, während ich in der Wüste herumstöbere, online geht, und hoffe, dass der Winter vielleicht in Deutschland dann auch nochmal zurückkehrt, damit wir alle ein kleines bisschen Schnee bekommen. Denn mir persönlich ist Schnee dann doch lieber und auch Eiseskälte als die Temperaturen in der Wüste. Aber das ist vielleicht für einige von euch wenig überraschend, die mich gegebenenfalls auch schon mal kennenlernen dürfen. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal alles Gute und gut Licht. Bis dahin. Ciao.